Willkommen beim Schreibflausch, dem Podcast für alle, die schreiben, veröffentlichen und als Autorin ihren eigenen Weg gehen wollen. Ich bin Alexandra Brosowski, Spiegel-Bestseller-Autorin und Buchcoach. Hier sprechen wir über das Schreiben und Veröffentlichen, über Mindset, Geld und faire Honorare, über Selbstfürsorge, die Künstlersozialkasse und das Finanzamt. Und darüber, wie du mit Klarheit und Mut dein AutorInnenleben gestaltest. Mach es dir schreibflauschig und dann lass uns loslegen. Ja, moin, ich begrüße euch ganz herzlich zur neuesten Folge vom Schreibflausch. Ich bin total aufgeregt, weil mir gegenüber sitzt ein ganz besonderer Mensch, mit dem ich eine sehr besondere Lebensphase verbracht habe. Und ich freue mich unbändig, dass wir wieder zusammengekommen sind. Denn vor mir sitzt Benjamin Melzer, Ben Melzer. Und wir beide haben zusammen das Buch Endlich Ben. Transgender, mein Weg vom Mädchen zum Mann, geschrieben. Und wir haben eine sehr besondere Phase miteinander unseres Lebens verbracht. Uns ging es auch beiden nicht immer gut dabei. Aber das hat uns so zusammengeschweißt, dass wir auch heute, 5 Jahre später, hier wunderbar beisammensitzen, weil uns trennt eigentlich nicht mehr so viel. Ich begrüße ganz herzlich Ben.
Hallo, meine Liebe. Schön, dass ich da sein darf.
Ich weiß gar nicht, Ben, warum ich erst jetzt auf die Idee komme, dich in meinen Podcast einzuladen. Und lustigerweise hat sogar meine Assistentin Pauline gesagt, wieso war denn Ben noch nie bei dir im Podcast? Ja, und ich muss dir sagen, wieso warst du noch nie bei mir im Podcast?
Gute Frage. Nächste Frage. Aber ja, besser spät als nie. Hier sitzen wir. Ich freue mich, dass ich da bin und jetzt gucken wir mal.
Ich glaube, das liegt daran, weil wir beide immer viel zu tun haben. Wir beide haben nie Langeweile. Wir verlieren uns trotzdem nicht aus den Augen. Und wenn ich immer anderen erzählen muss, sag mal, wie ist denn das bei so einem Ghostwriting? Also wenn ich für jemand anderen ein Buch schreiben muss, nun müssen wir für die Zuhörer erklären. Also tatsächlich ist es so, 2 vollkommen wildfremde Menschen müssen sich plötzlich über einen Penisumbau, über körperliche Vorgänge, über die Liebe, über hochintime, hochkomplizierte und hochemotionale Themen auseinandersetzen. Also das ist nicht ganz easy, so eine Zusammenarbeit. Aber was uns geholfen hat, wir kommen beide aus dem Kohlenpott.
Das hilft, das verbindet schon mal.
Das war der erste Match und wir waren uns gleich sehr sympathisch.
Ja.
Und das ist auch eine wichtige Voraussetzung. Aber gut, wir sind auch Profis, also ich kann auch mit Spacken zusammenarbeiten, das musste ich auch schon. Aber trotzdem waren wir davon nicht betroffen, sondern wir sind wir sehr vertrauensvoll zusammen.
Mit manchen Menschen klickt man einfach, sage ich immer. Ja, also es gibt ja so, ich kann zum Beispiel, egal wo ich bin, auf welchen Events ich bin, wenn da Menschen sind, mit denen ich auf einmal unheimlich gut bin oder wo es irgendwie total vibet, dann kommen die entweder aus dem Pott, ja, weil die einfach offen sind von der Mentalität, oder wir sind einfach der gleiche Typ Mensch. Und dann sage ich, ja, mit manchen Menschen klickst du einfach, da passt es einfach. Du kannst dich unterhalten, es gibt keine unangenehme Stille, es ist direkt eine gewisse Vertrautheit da. Und das hast du mir halt von Anfang an einfach, ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt bei dir. Ja, und für mich war auch klar, das schreibe ich auf gar keinen Fall selber.
Genau, woran liegt das, Ben? Wie war das für dich? Wie ist jemand auf dich zugekommen und hat überhaupt gesagt, willst du ein Buch machen? Gehen wir mal ganz an den Anfang zurück.
Ja, tatsächlich direkt mit Men's Health, das war ja 2015, 2016, wurde ich das erste Mal angesprochen zum Thema Buch und habe aber für mich entschieden, ich bin noch nicht so weit. Ich will irgendwie noch mehr schaffen, ich will noch ein bisschen mehr erzählen können. Ich weiß nicht, falscher Zeitpunkt. Der Mensch kam auch irgendwo hier aus der Region. Ja, total klischeebehaftet mein Gedanke, aber ich dachte irgendwie, nee, also damit das erfolgreich wird, derjenige muss schon aus einer Großstadt kommen. Ist ja Quatsch, ne? Aber dachte ich halt damals so in meinem naiven Kopf. Und dann sind so ein paar Jahre vergangen und ich wurde erfolgreicher und dann wurde ich wieder angesprochen von jemandem aus München. Und ich dachte so, boah, München, krass, okay. Und ja, das ist eine große Stadt, toll. Ja, verbindet mich natürlich auch, die ganzen OPs habe ich alle in München. vollzogen. Dementsprechend dachte ich, ja gut, komm, wir können ja mal ins Gespräch gehen, mal gucken, wie das so passt und wo er mich so sieht. Und menschlich passte das erstmal, sodass ich dachte, ja, okay, warum nicht? Ja, also ich weiß nicht, ich dachte so, will das überhaupt jemand lesen? Ein Buch über mich, worauf, was soll ich denn berichten? Und dann dachte ich so, ja, etwas, was mir gefehlt hat, das wäre so ein Buch gewesen, wo wirklich mal Tacheles gesprochen wird, wo wirklich auch mal die Dinge, die dich beschäftigen, ja, wie groß wird er denn? Wie ist denn der Sex? Wie funktioniert denn das? Was hast du für Sorgen? Was hast du für Ängste? Die muss man einfach mal aussprechen. Und genau so ein Buch wollte ich gerne schaffen.
Und wo du das hier erzählst, fällt mir auf, dass ich dich gar nicht ordentlich vorgestellt habe. Also vielleicht erzählst du doch den Hörerinnen und Hörern ein bisschen mal was über dich. Wer warst du, als wir uns kennengelernt haben? Weil mittlerweile hat sich ja auch doch einiges in deinem Leben verändert. Aber wer warst du damals?
Boah, das ist so schwer zusammenzufassen. Wer war ich denn damals? Ich bin geboren als Yvonne, ja, vor mittlerweile 38 Jahren. Als wir beide uns kennengelernt haben, war ich gerade voll im Business auf Instagram und auch medial. Also ich habe viel gemodelt. Ich war in New York. Ich habe mit wirklich großartigen, krassen Marken zusammengearbeitet. Und wie gerade schon gesagt, ich war naiv, ich war blauäugig. Ich bin oft auf die Fresse geflogen. Sorry, ich wurde ausgenutzt. Ich wurde hintergangen. Ja, ich war irgendwo noch voller Hoffnung, als wir uns kennengelernt haben. Ich war noch wirklich naiv und blauäugig in diesem, in dieser medialen Welt, in diesem Business. Mittlerweile stehe ich anders da. Ich durchschaue Dinge. Ich bin viel gefestigter. Ich bin natürlich auch viel älter. Ne?
Und deswegen zur Einordnung, wir haben uns zwar Ende 2018 kennengelernt, nur damit die Leute auch mal wissen, es gibt ja immer die Phase vor der Pandemie und nach der Pandemie. Und 2018, und ich erinnere eben noch, dass du wolltest Social Media, du warst total sportlich, du hast viel Fitnessgeschichten gemacht und du warst, wenn ich das richtig erinnere, auch der erste Transmensch auf einem Cover.
Ja, auf dem Cover der Men's Health in Europa. Genau, ja, das habe ich gemacht. Dadurch ging es ja dann auch richtig ab. Na, diese Story, dass das solche Wellen schlägt, hätte ich überhaupt nicht vermutet. Dass das Interesse weckt, definitiv, aber dass das dann wirklich solche Wellen schlägt, also wirklich viral geht, weltweit, nicht nur innerhalb von Deutschland, damit habe ich nicht gerechnet. Aber das war natürlich krass. Damit musste aber auch erstmal umgehen, ne? Weil das war 2016 tatsächlich. 2018 haben wir uns kennengelernt. Da habe ich auch meine jetzige Frau kennengelernt. Und dieser Buchprozess mit dir. Das war, glaube ich, mein heftigstes Jahr, ne? Das heftigste Jahr in meinem Leben. Also, was da alles passiert ist, das macht ein Mensch nicht in seinem ganzen Leben.
Und was wir auch nicht vergessen dürfen, jetzt wo eben fast 6 Jahre vergangen sind, mittlerweile gibt es mehr Bücher über Transmenschen. Das Thema hat Gott sei Dank eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen. Und es ist auch für Eltern etwas leichter, Zugang zu Informationen zu bekommen. Und gleichwohl, du hast das vorhin schon ganz schön zusammengefasst, du hättest dir, das werde ich auch nicht vergessen, als wir überlegt haben, was ist dir denn an dem Buch so wichtig? Du hast immer gesagt, ich wünschte, ich hätte so ein Buch gehabt.
Ja.
Und also man merkt schon, wir haben uns viel zu erzählen und ich versuche das immer so ein bisschen einzuordnen. Ben, jetzt für alle, die das Buch nicht gelesen haben, aber natürlich dann herzlich eingeladen sind, das jetzt nachzuholen.
Unbedingt.
Wann hast du für dich in deinem Leben sozusagen gemerkt, dass irgendetwas anders ist?
Dass irgendetwas anders ist. Dass ich das selber bewusst wahrgenommen habe, das dauert ja. Also bist du einfach, bis der kleine Kopf mal irgendwie überhaupt so denkt. Aber dass etwas anders ist, haben im Prinzip alle um mich herum festgestellt, schon ganz, ganz früh. Also mit 2, 3 Jahren, sobald der kleine Kopf irgendwie auch eigene Entscheidungen treffen möchte und anfängt zu denken, war für mich klar, auch wieder sehr klischeebehaftet, aber Lieblingsfarbe blau. Ich kletter lieber auf Bäume, ich spiele lieber mit Autos. Ja, ich habe auf dem im Kindergarten und auch auf dem Klettergerüst am Spielplatz mich als Max betitelt und gesagt, ich bin der Max. Da war einfach immer ein kleiner Junge. Da war kein kleines Mädchen. Also das fing super früh an und natürlich dachten meine Eltern und auch meine Familie, ach, das ist so eine Phase. das ist doch nur eine Phase und unsere Tochter ist halt burschikos. Ja, so wurde damals gesprochen. Aber das war halt keine Phase. Also das ging weiter und dann in der Jugend, dann wurde es natürlich auch schwerer, wenn dann die körperlichen Veränderungen auf einmal beginnen. Ne? Das war nicht so einfach.
Und in der Tat, wir müssen ja sozusagen über 30 Jahre zurück, über 35 Jahre fast zurückgehen. Da all die Begriffe, die für heute uns im Alltag so alltäglich sind, queer, trans, LGBTQ, non-binär, all das gab es nicht. Und es gab auch nicht Social Media, es gab nicht Google, es gab all das nicht. Und das klingt so, als würden wir auf einem anderen Planeten leben, aber das macht ja in unserem Wissen und was Eltern wissen, was die mitkriegen, macht das ja wahnsinnig viel aus. Und das heißt, heute brauchst du es nur bei Insta eingeben in die Suche, ne, Queerness und wie auch immer. Aber all das hatten deine Eltern nicht, sondern sie waren geprägt. Und was mich sehr fasziniert hat, ist eben, es gab kein Wort für euch und auch nicht für deinen Zustand, ne?
Ja, genau. Bis 18 wusste ich überhaupt nicht, was mit mir los ist. Ich dachte, gut, ich bin halt einfach anders. Und mit 16 habe ich mich das erste Mal so mit der Sexualität auch irgendwo auseinandergesetzt. Als ich mir selber die Frage gestellt habe, bin ich lesbisch? Weil ich auf Frauen stehe, ist es, fühlt sich das so vielleicht an. Und witzigerweise, auch wenn es kein Wort dafür gab und wenn ich rein technisch als Mädchen, als auf Mädchen stand, theoretisch lesbisch gewesen wäre, wusste ich in mir, ich bin nicht lesbisch. Also, wenn mich jemand gefragt hat, bist du lesbisch? Ich weiß, eine Lehrerin hat mich mal gefragt, habe ich direkt Nein gesagt, wie aus der Pistole geschossen, weil in meiner Welt war ich nicht lesbisch. Ich war einfach irgendwie ein Junge, der Yvonne hieß. Weiß auch nicht. Also, ganz schwer zu beschreiben, aber ich war nicht lesbisch. Auch wenn es nach außen vielleicht so wirkte.
Also ich habe in diesem Prozess, in dem wir uns kennengelernt haben, in dem dieses Buch entstanden ist, natürlich mich auch erstmal in das Thema reinarbeiten müssen. Ich hatte nicht so viele Berührungspunkte vorher. Ich bin zu dir nach Recklinghausen gekommen. Ich habe deine Eltern besucht und habe mit ihnen Interviews geführt. Und was ich nie vergessen werde, ich habe bei deiner Mutter eine Collage von dir mit ganz vielen Kinderbildern. Ben in allen, damals noch Yvonne sozusagen, in allen Altersstufen. Und was ich gesehen habe, ist ein ganz hübsches Kind. Aber ich habe nicht eindeutig einen Jungen oder ein Mädchen gesehen. Das fand ich total faszinierend, weil man sich natürlich, ich sage jetzt mal als Außenstehende, immer fragt, ja, aber das sieht man doch. Nein, man sieht es eben nicht. Und was ganz spannend ist, dass deine Eltern ohne dieses Wissen ganz unwillkürlich dich aber immer haben wirken lassen und haben dich eigentlich nicht komplett immer dauernd in diese Rollen gepusht, oder?
Naja, mein Vater mehr als meine Mama natürlich, ne? Das ist ein schwieriges Thema, weil mein Papa natürlich sein kleines Töchterchen haben wollte und auch immer darauf beharrt hat. Also, wenn wir einkaufen waren, dann sollte ich bewusst Mädchensachen anziehen. Ich wurde fast erpresst, ist vielleicht ein böses Wort, aber hey, du willst den Basketball haben, weil ich war ja schon immer sehr sportlich. Dann musst du jetzt aber dieses Top hier anziehen und auch tragen. Ich habe mich wie verkleidet gefühlt, ich habe mich wie bloßgestellt gefühlt. Ich kann mich noch erinnern, wir waren im Zentro in Oberhausen einkaufen und ich wollte eigentlich coole Sportklamotten haben und unbedingt diesen Basketball von Nike. Und da hat er gesagt, ja, dann gehen wir jetzt aber erstmal in den Laden und da bist du eingekleidet. Und da waren junge Frauen drin, hübsche junge Frauen, die ich attraktiv fand. Und jetzt kam ich da rein und musste mich quasi entblößen. Ja, also ich musste, für die war ich ja ein kleiner Junge, weil ich kam ja da so rein mit meinem Hoodie und so und musste jetzt quasi denen zeigen, ich bin aber eigentlich kein kleiner Junge und ich ziehe jetzt diesen Hoodie aus und ziehe jetzt dieses enge Top an und also ich kann das nicht beschreiben, es ist so ein schlimmes Gefühl gewesen, aber ja, Papa hat es halt gesagt, deswegen hast du es gemacht, aber es war schon heftig.
Du hast vorhin deinen ursprünglichen Namen genannt. Ich weiß, dass jetzt sehr viele Menschen zusammenzucken und sagen, oh, das ist doch der Deadname. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt mal drauf auf das Thema kommen, warum uns das auf den Sack geht. Also warum uns die Intoleranz der Hardcore-Community wirklich nervt.
Ja.
Aber das ist ein späteres Thema. Jetzt weiß ich, gehe ich zurück in unseren Buchprozess Und ihr müsst euch vorstellen, wie läuft denn sowas? Wie kann denn eine Frau einen Text für einen Mann schreiben? Also wir haben uns über Zoom viel getroffen, wir haben unsere Gespräche aufgenommen. Und was ist das Wichtige? Natürlich, es muss ja nach Ben klingen. Und Ben ist ein sehr unterhaltsamer, lustiger Typ. Und das heißt, das hat mir total geholfen, auch diese Aufnahmen, weil sein Originalsound, also wie er spricht, und auch seine Emotionen, die sind halt auch in der gesprochenen Sprache drin. Und das hat es für mich dann ermöglicht, das auch auf die Buchtexte zu übertragen. Ich erinnere, es wurde schwierig mit Beginn der körperlichen Veränderung in der Pubertät, mit Aufkommen der Sexualität. Du wusstest für dich schon, das habe ich immer sehr bewundert, dass du eigentlich ganz klar mit dir warst, ne? Du hast auch deine Sexualität oder so ja nie in Frage gestellt, gerade wie du gesagt hast, nein, ich bin nicht lesbisch innerlich.
Ja.
Und interessanterweise, das fand ich als sehr spannendes Learning, ganz viele Mädchen haben sich in dich verliebt.
Ja, ich war für, und das ist ja, also ich hatte noch nie eine lesbische Freundin, auch vorher nicht. Also ich hatte immer nur heterosexuelle Freundinnen, weil die haben einfach mein Inneres wahrgenommen. Natürlich war ich auch äußerlich, ich sah aus wie ein hübscher kleiner Junge halt, ne? Aber mit Beginn der Pubertät bin ich dann halt nicht entsprechend gereift. Ich war halt immer noch sehr weich und soft und so weiter. Aber ja, dazu kommt halt der Charakter und meine ganze Art und das fanden die Mädels gut. Daran haben sie sich verliebt. Ja?
Wo würdest du sagen, auch emotional wurde es immer furchtbarer?
Ich hatte, so wie ich glaube, jeder Jugendliche auch eine toxische Beziehung. Ja, und innerhalb dieser toxischen Beziehung, das war für mich damals die wunderschönste Frau, zu dem Zeitpunkt natürlich. Heute ist das meine Frau, ist ja klar. Aber zu dem Zeitpunkt, ja, habe ich dann halt wirklich, als wir uns, du kennst das ja, dieses On-Off-Beziehungsding, und dann hat sie mich verlassen für irgendeinen Typen, und dann denkst du natürlich, dann kam sie aber wieder, weil ich war halt irgendwie doch toll, dann ging sie wieder weg, wieder für irgendeinen Typen, und kam dann wieder, also wirklich hin und her und hin und her, und dann fängst du natürlich an dir zu zweifeln, und dann denkst du halt, ja, ich kann es halt einfach nicht ändern. Ich wusste ja auch gar nicht, was ist los. Ich hatte keinen Begriff dafür, wie du anfänglich gesagt hast. Es gab all diese Begriffe nicht. Es gab nicht diese Masse an Informationen. Ich wusste nicht, dass ich, also ich dachte, ich bin alleine auf der Welt. Ich dachte, okay, es ist halt so, du musst dich damit abfinden. Ja, und ich weiß noch ganz genau, da waren wir wieder in so einer Off-Phase, und ich war am Boden zerstört und ich war traurig und ich dachte, Mensch, warum kann ich nicht einfach ein Junge sein? Ich habe das wirklich auch für mich gedacht. Warum kann es nicht einfach alles ganz normal sein? Warum ich? Und dann habe ich damals einen Bericht gesehen im Fernsehen, und da ist es wirklich, es ist so, ich bin wirklich zusammengebrochen. Bin zusammengebrochen, und für mich war in dem Moment klar, so jetzt, ich muss mein Leben einfach ändern. Ich kann
Was
nicht
hast du
mehr.
gesehen, Ben? Welchen Bericht hast du gesehen?
Ich habe einen Bericht gesehen von Chess Bono, also die damals Tochter von Cher, die ja ebenfalls trans ist, ja, und dachte, ach krass, wie, okay, das hat einen Namen, ach krass, und dann habe ich angefangen zu recherchieren und zu gucken und habe gesehen, ich bin nicht alleine. Und das hat mir einfach so, ja, so die Schuppen vor den Augen, ja, sind mir gefallen. Also es war einfach mindblowing. Es war so ein richtiger krasser Moment in meinem Leben, weil ich eine Entscheidung getroffen habe und weil ich wirklich am Ende war. Und für mich war klar, ich will so nicht weiterleben. Das klingt jetzt einfach so dahergesagt, aber es war wirklich so. Ich wollte so nicht weiterleben. Ich war einfach unglücklich. War nicht ich? Gefühlt war ich in einem Raum eingesperrt und habe durch ein Fenster zugeguckt. Ich habe der Welt zugeschaut. Ich konnte gar nicht richtig teilnehmen, weil ich in diesem Körper gefangen war, meine Seele. Ganz schwierig zu beschreiben, aber ich wollte da einfach raus.
Und was mir auch jetzt noch mal eben beim Zuhören auch klar wird, dass man total einsam ist, und zwar über Jahre. Dass du eigentlich auch jahrelang ja auch mit niemandem, weil du ja selber nie, keine Worte dafür hattest, wie soll man denn zu jemand anderen gehen und sagen, du, das und so ist es. Also diese große Ambivalenz und was das mit einem Menschen macht, jahrelang in sich verschlossen. Ich sage jetzt mal, eins der schwersten Geheimnisse vor allem in sich zu tragen und damit in der Pubertät, wo du sowieso nach Identität suchst, würdest du sagen, das ist eins der größten Probleme?
100%. Ja, ich war jetzt Meister im Verdrängen natürlich. Ich war schon immer extrovertiert, laut. Ich hatte immer Freunde. Also ich habe jetzt nicht, ich bin in keine Opferrolle gegangen und habe mich so eingeigelt, ne, sondern ich habe einfach durch Lautstärke versucht abzulenken, würde ich heute sagen. Heute ist man ja erwachsen reflektiert. Also ich war einfach laut und so
Lustig, so ein
lustig, so
Entertainer,
ein
ne?
Klassenclown, genau. Und dadurch habe ich halt von mir selber einfach abgelenkt und von den Problemen, die ich hatte, die ich mir gar nicht selber, mit denen ich mich nicht befassen wollte. Auch und auch nicht konnte, weil ich ja nicht wusste. Aber ja, das ist schlimm. Weil es gibt natürlich Momente, wo du dann alleine bist, wo du dann mal wieder durch gewisse Ereignisse auf den Boden der Tatsache zurückgeholt wirst und wo dir halt klar wird, ich kann es nicht ändern. So, das ist der Körper, den der liebe Gott mir gegeben hat und was soll ich jetzt tun? Na, wenn du es nicht besser weißt, dann hängst du
Naja,
halt
und
rum.
wenn man überlegt, Ben, jeder von uns in der Pubertät fragt sich, sehe ich schön aus? Bin ich attraktiv? Wie finden die anderen mich? Wie finde ich mich selber? Und wenn man dann von sich glaubt, ich weiß gar nicht, wie ich mich finden soll, weil ich gar nicht, weil da irgendetwas ist, was nicht Teil von mir ist oder falsch ist, dann ist das ein ganz furchtbarer Nichtzustand sozusagen, ne?
100%. Ich meine, ich habe mir natürlich die Bestätigung geholt, ne? Also ich war so ein kleiner Womanizer und habe mir einfach Bestätigung geholt, war dementsprechend dann auch nicht immer fair anderen gegenüber, ne? Weil heute die, morgen die, das ist ja nicht cool. Aber ich brauchte das für mich, um für mich die Bestätigung zu bekommen, okay, du bist was wert. So, du wirst gesehen und jemand findet dich attraktiv. Du bist gut, wie du bist.
Was ich aber auch sozusagen rückblickend, hast du eigentlich neben diesen großen unsicheren Anteilen, bist du trotzdem jemand, der weiß, dass er attraktiv ist und was auch, was ich wahrgenommen habe, was total hilfreich war für später den operativen Prozess, dass du deiner Körperlichkeit und deiner Sexualität, das war schon ein sicherer Anteil. Ich glaube, dass dir das sehr geholfen hat, um gewisse Entscheidungen auch für dich zu treffen oder auch deine Sportlichkeit. Und da hake ich jetzt noch mal eben ein, denn das war, glaube ich, für dich auch eine der größten Überraschungen in unserem Bearbeitungsprozess. Also wir hatten überhaupt keinen Stress damit, über Penisaufbau zu uns zu unterhalten. Aber womit du, glaube ich, nicht gerechnet hast, in deiner Pubertät warst du auf dem Weg, ein olympischer Sportler zu werden. Du warst sehr erfolgreich, du warst sehr aktiv, aber du warst in der falschen Mannschaft.
Ganz genau.
Und da erzähl uns doch noch ein bisschen mehr drüber, weil das fand ich auch sehr berührend, weil du, glaube ich, auch verdrängt hattest, was das für eine schwere Zeit war.
Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es ist tatsächlich mein größter Trigger, merke ich immer wieder. Na, gar nicht der Erfolg, der jetzt sozusagen auf der Strecke blieb, sondern einfach diese Erkenntnis, was hätte sein können. Und damit meine ich nicht, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, dass es nicht so gekommen ist, aber.
Erzähl mal, was du gemacht hast, wenn die Leute das noch nicht wissen.
Ich habe Leichtathletik gemacht, sehr, sehr erfolgreich. Ich war wirklich sehr, sehr gut. Also ich war überdurchschnittlich gut und hatte das große Glück, dass in der Schule oder auf der Schule, in der Schule, auf die ich gegangen bin, eine ehemalige Olympia-Teilnehmerin und sehr bekannte und starke Trainerin meine Sportlehrerin war, die dieses Talent erkannt hat, gesehen hat und gefördert hat. Und mich in gewisser Weise auch an die Hand genommen hat, nicht nur sportlich, sondern auch privat, die mich unterstützt hat, die mich gepusht hat. Und ich glaube, diese Person zu enttäuschen, ist das, was mich so triggert. Das verletzt, ich merke das auch, wenn ich jetzt drüber spreche, dass mich das nach wie vor einfach sehr triggert.
Und trotzdem war auch an irgendeiner Stelle, ich habe ja auch ein Interview mit ihr geführt, die schwärmte bis heute von deinen tollen Beinen, von diesen Laufmaschinen.
Ja.
Aber es ist natürlich, das muss man vielleicht auch noch mal nach außen so erklären, sportlich erfolgreich auf diesem Niveau zu sein, erfordert ja alle Energie, alle Kraft, allen Fokus. Und zeitgleich bist du Pubertist. Ne? Man will eigentlich feiern, trinken, blablabla. Also das ist
Genau.
schon mal der normale Kampf, den normal gesunde, in sich ruhende Menschen haben. Aber du warst eben in der falschen Mannschaft.
Ja.
Und das sagte sie auch noch mal, Das ist eine eigene Disziplin und es hat einen eigenen Kampf gekostet und beide gehen nicht nebeneinander.
Genau. Und das ist so schade eigentlich, weil ich hätte es gerne gemacht. Ich hätte sie gerne stolz gemacht und ich hätte ihr gerne auch diesen Erfolg gegeben mit mir gemeinsam. Aber ich hatte einfach nicht die Kraft. Ich konnte einfach nicht. Ich habe mich auch nicht gesehen als Olympionikin, sondern
Ja.
ja, ich
Nur
habe.
mit einer Hose begleiten, nicht mit
Ja,
einem Oberteil.
genau. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ich wollte es für mich nicht. Und dazu kam auch der Druck, einmal von ihr natürlich, aber auch von meinem Vater wieder, der mich immer nur getriezt hat, besser zu werden. Und jetzt, ne, weiß ich nicht. Ich habe auch mein Cousin, der war mein Sparringspartner. Und wenn ich ihn gesehen habe, so wie er sich körperlich verändert hat, wie er auch männlicher wurde, der Bartwuchs kam und ich bin dann neben ihm gelaufen. Und ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie minderwertig gefühlt.
Naja, wenn heute, du bist den Weg der Veränderung gegangen. Heute weißt du, wie viel Kraft dieser Weg kostet, wie viel Schmerzen, wie viele auch harte Stunden hinter dir liegen. Wenn du dir das jetzt mal überlegst, du wärst 16 und einer sagt, alles klar, du kannst in die Jungsmannschaft wechseln, du musst aber vorher das absolvieren. Wie soll das denn funktionieren?
Ja.
Na?
Geht nicht.
Und das ist vielleicht auch noch mal der Unterschied oder auch viele Betroffene, die können ja mittlerweile eher schon jünger auch anfangen mit der Veränderung. Sie können jünger anfangen, Hormone zu nehmen und so weiter. Aber trotzdem glaube ich, dass allein dieser ganze Transitionsprozess so viel Kraft braucht. Switchen wir mal dahin. Du warst 23, als dir klar wurde, so, da bin ich, diesen Namen habe ich und wie bist du es angegangen? Also wer war eigentlich deine wichtigste Sparringspartnerin in dieser Zeit?
Das war meine Mama. Also sie war auch die erste Anlaufstelle, als ich quasi die Entscheidung getroffen habe, so, jetzt hier geht's nicht weiter. Jetzt muss ich was ändern und ich werde was ändern. Und jeder, der nicht mitgeht auf diesem Weg, der bleibt auf der Strecke. Das war eine klare Entscheidung für mich. Und mit 23 war ich dann auch endlich an dem Punkt, wo ich nicht mehr darüber nachgedacht habe oder der Sache keine große Beachtung mehr geschenkt habe. Was denken die Leute? Was sagen die Leute? Ich habe für mich entschieden, ich werde einfach ein geiler Typ und dann werdet ihr alle sehen. So, und heißt, ich bin also sofort zu meiner Mama gefahren und unter Tränen habe ich ihr gesagt, was Sache ist. Und sie war halt direkt supportive, direkt an meiner Seite, hat mit mir geweint, hat mich in den Arm genommen, hat gesagt, wir schaffen das. Also hat mir die Kraft gegeben, nicht komplett zusammenzubrechen.
Und Ben, wir haben ja auch schon bei Insta Lives oder auch fürs Buch, wir haben ja viel uns Fragen von ebenfalls Betroffenen angehört und auf deinem Kanal hat das viel stattgefunden. Hast du einen Rat für jemanden? Es gibt ja leider, leider ist es ja ganz furchtbar, wie viele Betroffene Angst haben und niemanden haben. Hast du da irgendwie einen Rat? Oder wenn ein 15-Jähriger sagt, wie soll ich das denn meinen Eltern, sagen?
Der Rat ist eigentlich immer der gleiche. Es gibt also wenn jemand nicht weiß, wie er es den Eltern sagen kann, dann sage ich immer, hey, pass auf, es gibt auf YouTube eine Doku von Galileo über mich. Guck dir diese Doku mit deinen Eltern an, also, oder schick ihnen den Link, wenn du es nicht mitgucken kannst, und die sollen das gucken. Und wenn es nicht von alleine Klick macht, spätestens danach musst du nur noch sagen, genau so fühle ich mich. Also es ist ein Satz, ja, oder schreib's auf, und das hilft. Ja, das hilft den meisten, weil sich hinzusetzen und das selber in Worte zu fassen, ist sehr, sehr schwer. Aber diese Doku, die ist ja sehr, ja, die ist cool gemacht auch, ne? Und die zeigt mich ja wie ganz normal und ich erkläre das viel und ich rede viel darüber und ich rede vor allem über all diese Ängste und all diese Sorgen und Gedanken, die wir im Prinzip alle haben, was vielleicht helfen kann, dass die Eltern das besser verstehen.
Oder man legt ihn unauffällig auch das Buch, unser Buch, auf den Nachttisch und kann
Selbstverständlich.
vielleicht so eine Brücke bauen, weil natürlich ist das wahnsinnig schwer, glaube ich, gerade wenn man kein vertrauensvolles Verhältnis zu seinen Eltern hat. Das war etwas, was mir schnell klar wurde und was du auch immer gesagt hast. Deine Mutter war eben immer an deiner Seite. Die hat von vorne bis hinten diesen Prozess mitgemacht. Und da hast du auch, wenn du andere Betroffene kennengelernt hast, gesehen, das ist nicht immer der Fall, ne?
Nee, das ist nicht normal. Ich weiß, dass das nicht normal ist. Ja, und deswegen bin ich auch froh und dankbar für meine Mama. Die war ja wirklich 3 Wochen an meiner Seite im Krankenhaus. Es war die schlimmste Zeit überhaupt und sie war 3 Wochen vor Ort, so das überhaupt zu können, das zu machen. Und ich hatte auch mit Beginn der Hormontherapie, ich hatte Launen. Ich habe teilweise meine Launen an den Mitmenschen ausgelassen und die ist trotzdem jeden Tag gekommen, hat mir Essen gebracht, hat mich unterstützt, hat mir die Füße gewaschen, mir die Socken angezogen. Also
Wie
ja,
gute Mütter das ebenso tun.
meine Heldin, genau.
Ben, interessanterweise, lass uns mal so ein bisschen zusammenfassen, wie sind die Schritte? Und die waren natürlich bei dir noch ganz anders, denn tatsächlich, es war früher vorgeschrieben, diese psychologische Untersuchung. Es brauchte ganz lange, um eine Personenstandsänderung beim Standesamt zu beantragen. Das hat sich Gott sei Dank heute verändert. Aber erzähl uns von deinem Weg und was war dabei am schwersten?
Ja, also diese Psychologen sind halt einfach auch speziell und man musste damals wirklich Minimum 8 Monate in psychologische Behandlung und es musste erstmal festgestellt werden, ist das hier eine Phase oder ist es wirklich so, bevor man überhaupt mal mit der Hormontherapie beginnen konnte. Ja, und dann ist es so, dass eine der größten Herausforderungen ist, du beginnst mit den Hormonen und die wirken natürlich beim einen schneller als beim anderen, bei mir tatsächlich schneller, bedeutet die Stimme hat sich relativ schnell verändert. Ich sah eh schon aus wie ein kleiner Junge. Also ich sah aus wie ein kleiner Junge. Jetzt wurde die Stimme auch noch dunkler. Und es kamen so die ersten kleinen Härchen über der Lippe. Ja, so diese Pommes, die man sich wegrasiert besser. So diese flaumige Pommes, ja. So, aber das mit der Personenstandsänderung und Namensänderung, ich habe es alles zeitgleich gemacht. Das dauerte tatsächlich Ewigkeiten, sodass man dann, und das war mit das Schwerste und das Allerallerschlimmste und auch wieder so, boah, das hat mich wieder so fertig gemacht, wie rücksichtslos und wie schlimm Menschen einfach sind. Ich kam nämlich in eine Polizeikontrolle, steht, glaube ich, auch in unserem Buch. Und in dieser Polizeikontrolle kam so ein alter Knochen, ja, der sieht da diesen jungen Mann, der auch eine dunkle Stimme hat mittlerweile und sagt, ja, hier, Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte. Und ich gebe ihm die und da steht natürlich Yvonne auf meinem Führerschein. Und er sagt, wer ist das hier? Geben Sie mal Ihren Führerschein. Ich muss mich rechtfertigen und statt dass das einfach so hinnimmt, bohrt der nach, holt den Kollegen dazu, führt mich vor und bringt mich in eine Situation, die einfach nur so, du fühlst dich so hilflos und du fühlst dich so misshandelt. Also ich habe mich wirklich richtig misshandelt gefühlt. Und ich konnte ja nichts machen, das ist ja die Polizei. Was soll ich machen? Den beleidigen? Geht nicht. Ich muss da durch. Und das war sowas von schlimm, auch mental. Das war mit einer der schlimmsten Situationen. Also deswegen, wenn du mich fragst, dass das nicht zeitgleich passiert, ja, mit Beginn der Hormontherapie auch die Namensänderung, die Personenstandsänderung, damit du nicht in solche Situationen kommst. Boah, das war schlimm.
Wie hat sich für dich dein Weg herauskristallisiert, also was du überhaupt operieren lassen möchtest?
Ich bin ja so ein Go-Hard-or-Go-Home-Typ, also von meiner Seite aus war von Anfang an klar, ganz oder gar nicht. Also ich verstehe das auch tatsächlich. Ich akzeptiere alles, aber ich verstehe es nicht und das muss ich auch nicht. Es ist einfach in meiner Wahrnehmung, bist du, ja, muss das alles fertig sein. Also auch biologisch gesehen, ein Mann hat für mich einen Penis und es war für mich klar, dass ich das gerne dann vollumfänglich auch so möchte. Deswegen, man muss ja immer vorsichtig sein, was man sagt, weil der eine fühlt sich so, der andere so. Und ich will auch niemanden herabwürdigen oder angreifen. Aber in meiner Wahrnehmung, für mich, ist das so der einzig richtige Weg und Schritt gewesen. Deswegen war für mich auch von vornherein klar, ich mache das komplett. Komplett von A bis C. Ja, also ich erstmal obenrum die Brust und das ist auch die wichtigste OP irgendwo, weil du ja vorher so leerst. Du hast da so einen Zwiebellook. Du willst bloß nicht, dass man was sieht, weil das entblößt dich ja. Ne? Bist wahrgenommen als kleiner Junge, hast aber irgendwie Brüste. Das heißt, das war für mich die wichtigste OP. Auch das erste Mal so am Strand, ohne irgendwas, einfach frei. Genial. Ja, aber dann auch untenrum. Also stand für mich außer Frage.
Aber da sind schon wieder so wichtige Sachen drin, die du gesagt hast. Und ich greife noch mal was ganz Wichtiges auf. Es gibt so viele, die eine Meinung dazu haben. So viele Gruppen, die dir sagen, was richtig ist und was falsch ist. Aber du hast ganz wichtig gesagt, ich glaube, das Schwierigste ist herauszufinden, was selber gut für einen ist, oder?
Ja, also für mich war das nicht schwierig eigentlich. Für mich war das glasklar. Für mich war das glasklar. Und ich lasse jeden Menschen wie, sein, wie er ist. Ich muss niemanden beleidigen, herabwürdigen, doof anmachen. Mach doch, was du willst. Mir doch egal, solange du mir nicht schadest. Wenn ich aber meine Meinung klar vertrete, du glaubst nicht, wie oft ich gerade aus den eigenen Reihen angefeindet werde, weil ich eine Meinung habe. Und ich spreche doch hier über meine persönliche Meinung, über mein Empfinden bezogen auf mich als Person. Und das wird nicht akzeptiert in einer Welt, wo wir doch alle für Meinungsfreiheit kämpfen und wo wir alle so verständnisvoll reagieren wollen und vermeintlich tun. Also, das ist Doppelmoral. Das geht mir so auf den Sack. Ich sag's dir, wie es ist.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben Gott sei Dank bei unserem Buch zu 90% 5- und 4-Sterne-Rezensionen, worüber uns wir sehr freuen. Aber wenn unser Buch verrissen wird und was ich total auch als Autorin akzeptieren kann, ist, wenn einer sagt, das gefällt mir nicht. Also der Sprachstil oder wie es erzählt wird, kein Ding, ne? Also wir haben alle eine eigene Form von Humor, von wie auch immer. Aber was mich wirklich wütend macht, ist, wenn ich lese und dir abgesprochen wird, welchen harten Weg du gegangen bist. Und dass du verurteilt wirst, du darfst den Deadname nicht nennen. Um es mal andere, die jetzt nicht wissen, was ein Deadname ist, das ist sozusagen der Name, den Ben vorher hatte. Aber er will ihn nennen.
Das ist doch meine Entscheidung. Es ist doch mein Leben und meine Entscheidung. Und da lasse ich mir doch nicht vorschreiben, was ich sage über mich.
Und wer macht denn die Regel? Und anstatt also uns dann in eine Ecke zu stellen, als würden wir Transmenschen nicht akzeptieren, ich glaube, eigentlich hat man ganz andere Probleme, wenn man ein Transmensch ist.
Ja, und
Also,
alle wünschen sich Toleranz und sind so intolerant.
ja.
Das ist so
Das war
krass.
ja auch schon, als wir am Buch gearbeitet haben, dass du zum Beispiel nicht, dazu müssen wir gleich nochmal erklären, warum du eine Narbe am Arm hast und dass die Hardcore-Trans-Leute sagen, darüber darfst du nicht sprechen. Du hast dich für eine besondere OP-Form entschieden. Und erzähl mal ein bisschen darüber, warum du überhaupt nach München gegangen bist und wie du für dich herausgefunden hast, wo für dich der richtige Ort ist, mit welchen Ärzten du zusammenarbeiten möchtest.
Ja, also ich habe damals recherchiert, diese OP nennt sich Phalloplastik, das ist der Penisaufbau. Und ich habe damals für mich recherchiert, was sind denn die besten Kliniken, wo kriegt man die ästhetischsten Ergebnisse? Und es war damals tatsächlich auch noch so, da gab es ja nur Google, es gab kein Instagram und Co., dass man wirklich auch online noch ja, Ergebnisse sehen konnte. Ja, und ich habe halt für mich dann zwei Kliniken, wo ich auch in vielen Foren gelesen habe, das sind die besten Ärzte. Das war seinerzeit Dr. Daverio in Potsdam und Dr. Liedl in München. Habe ich gelesen, das sind die beiden besten, die führenden tatsächlich sogar weltweit. Also war für mich klar, okay, perfekt, ich bin ja in Deutschland, Potsdam, München, ich lasse mich dort und dort beraten. Jetzt ist es so, dass Balian Buschbaum, auch ein Transmann, damals ja, eine Art Vorbildfunktion für mich hatte. Der war in Potsdam, also wollte ich eigentlich dahin. Ich dachte, okay, der war da, alles ist super geworden, er sieht top aus, ich gehe dahin. Und dann war ich in Potsdam, bin da 6 Stunden hingefahren und die haben mich behandelt wie so ein Schuhabtreter. Ja, also ich wurde da wirklich von so einem Assistenzarzt, der hatte noch Blut am Kittel, kam der aus einem OP, hat mir da einen Laptop vor die Nase gestellt, ich konnte mir ein Video angucken, es ging überhaupt nicht wirklich um mich. Ich habe mich nicht abgeholt gefühlt, ich habe mich nicht wohl gefühlt, ich habe mich nicht gut behandelt gefühlt und ich habe mich einfach nur abgespeist gefühlt. Und trotzdem war ich noch der Meinung, ja, hier musst du hin, weil hier sind die gut. Habe mir dann an mein Herz gefasst und habe gesagt, komm, du fährst trotzdem nochmal nach München, lässt dich da auch beraten. Und da habe ich was erlebt, was einfach ganz anders war. Ja, Dr. Liedl war da und Dr. Markowski, der heutige Oberarzt oder Chefarzt dort. Und die waren sehr einfühlsam. Ich war nicht irgendeine Nummer, sondern die waren sehr, sehr einfühlsam. Die haben sich wirklich Zeit für mich genommen. Die haben meine Familie mit reingeholt ins Zimmerchen und haben uns beraten, haben mir alles erklärt, haben mir erklärt, warum die Methode, die nutzen, ja, nämlich das Ganze Step by Step und nicht alles auf einmal zu machen, gesünder ist für den Körper. Es war alles so einleuchtend. Und ich habe mich einfach gut abgeholt gefühlt. Deswegen habe ich mich letzten Endes für München entschieden, weil mein Bauchgefühl mir gesagt hat, hier bist du besser aufgehoben, geh hier hin. Weil es war wirklich eine Gefühlssache, warum ich mich dafür entschieden habe, weil beide Ärzte in ihrer Technik und in ihrer Erfahrung top waren. Ja, und so bin ich in München gelandet für meine OPs.
Und kommen wir mal auf deine Narbe zu sprechen. Es gibt ja eben auch verschiedene Varianten, wie man zu einem Penis dann kommen kann. Vielleicht kannst du das auch noch mal berichten.
Genau, man kann, ja, ich glaube, von verschiedenen Körperstellen Venen und auch Haut entnehmen und Unterhautfettgewebe. Jetzt war es so, dass ich dachte, ja, ich mache das dann vom Bein erstmal für entsprechende Größe, weil da ist einfach mehr Futter vorhanden. Und dann dachte ich, super, dann nimmst du das Bein, das sieht man auch nicht, hast ja meist eine Hose an, ne? Also heißt diese Narbe, die kann man gut verstecken. Und dann wurde mir aber gesagt, ja, dass die Nerven sind aber ein bisschen schwieriger, also dass man dann Gefühl hat, das ist fraglich, ja, kann sein, dass ich nichts mehr spüre danach. Also
Und
kein,
wer will denn das?
ja genau, kein sexuelles Empfinden mehr, keine Orgasmusfähigkeit mehr, etc. Die andere Variante wäre eben die vom Arm, die deutlich erprobter ist, ja, wo man einfach schon länger, was man schon länger durchführt und wo halt die Chancen auch, geeignete Nerven zu erhalten und das Ganze neurochirurgisch zu verbinden, deutlich erfolgsversprechender wären. Dementsprechend habe ich gedacht, gut, komm, du hast, das ist eine Narbe an deinem Arm, aber du willst ja trotzdem, willst ja noch Gefühl haben. Also ich meine, du willst Gefühl, deswegen, okay, fuck it, dachte ich mir, scheiß drauf, dann habe ich halt diese Narbe am Arm und dafür habe ich mich dann letzten Endes entschieden.
Und die Trans-Hardcore-Gruppe sagt, du darfst sie eigentlich nicht zeigen, ne?
Genau, die sagen, das ist Stigmata, das offenbart ja direkt, was Sache ist. Und wenn ich darüber rede als Person des öffentlichen Lebens, würden alle, die diese Narbe am Arm tragen, quasi enttarnt werden, bloßgestellt werden. Also ganz ehrlich, mich fragen heutzutage noch die Leute, was hast du denn da gemacht? Also es ist nicht so, dass die Leute genau wissen, was da abging. Du kannst immer noch sagen, du wurdest, keine Ahnung, verbrannt oder hat das ein Motorrad oder egal was, es ist ein bewährter Lappen, muss man dazu auch sagen, für Transplantation. Ja? Also es ist nicht nur dafür, sondern generell ein bewährter Lappen. Dementsprechend, I don't care, es ist mein Arm. Und warum soll ich die ganze Zeit eine Socke darüber tragen und das nicht zeigen oder nicht darüber reden? Die Menschen wollen doch auch aufgeklärt werden. Wie wollen wir denn aufräumen damit? Wie wollen wir denn Berührungsängste abbauen, wenn wir nicht drüber reden? Und das geht mir so auf den Sack. Und nochmal, es ist mein Körper und ich mache damit, was ich will.
Wie lange würdest du sagen, eins der härtesten Sachen ist ja, dass eigentlich man mit der ersten oder zweiten Operation unfruchtbar wird, ne? Ist das eine harte Nummer? Wie war das damals für dich?
Ja, also man hat ja die Möglichkeit, ich habe natürlich darüber nachgedacht und mir wurde auch gesagt, ja, lass doch Eier einfrieren. Jetzt ist es aber so, einfach um euch alle abzuholen, ich war nie weiblich. Ich war nie Frau. Das gehörte irgendwie nicht zu mir. Und natürlich ist das hart zu wissen, ich kann keine Kinder zeugen, aber der Gedanke, ich lasse Eier einfrieren von mir und dann meine zukünftige Frau, da setzen wir dann Eier von mir ein, die dann wieder mit irgendwie fremden Sperma befruchtet werden, das fand ich einfach so falsch. Das will ich einfach nicht. Und wie viele Männer, biologisch geborene Männer, sind unfruchtbar?
Ja.
Also, ja, ich kann keine eigenen Kinder zeugen. Kann ich trotzdem guter Papa werden? Definitiv.
Und ja, vor allen Dingen, du hast ja, bist ja verheiratet mit einer Frau, die schon Eier hat. Also nicht die Eier sind das Problem.
Genau, ja, genau.
Sozusagen. Aber man hört vielleicht auch, wenn man Ben erst jetzt kennenlernt, ich glaube, was dir, du bist eine starke Persönlichkeit und in gewissen Dingen lässt du dir auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Und das hat bestimmt auch geholfen im Prozess, dass du wirklich für dich gut sorgen konntest, ne?
Ja, ich weiß einfach, was ich will. Ich habe mich viel und intensiv mit mir beschäftigt. Ich weiß, wer ich bin. Und jeder, der mir irgendwo da reinredet, ich habe, also gerade, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, aus den eigenen Reihen, ja, ich habe wirklich Nachrichten erhalten, wo Menschen mir sagen, du bist gar nicht trans. Du bist ein Hochstapler, wo ich mir denke, ich muss mich doch nicht beweisen. Ganz ehrlich, wenn du das denkst, okay, ne, alles klar. Oder auch wenn Menschen neidisch sind auf mich, wo ich mir denke, ey, lauf einmal in meinen Schuhen. Na, mach das mal. Ich habe 17 OPs hinter mir. 17 Operationen. Das war ja kein Zuckerschlecken. Das war nicht so, dass ich gedacht habe, ach, ich mache jetzt mal hier ein bisschen Botox an der Zornesfalte und das tut überhaupt nicht weh und ist mal eben erledigt. Nein, es war krass. Ich war so viel im Krankenhaus, ich habe so viel Narkosen erhalten, Antibiose erhalten, dass ich zum Schluss resistent war gegen fast jedes Antibiotikum. Bin gar nicht mehr geheilt.
Ben, unterm Strich, und das ist ja auch während unseres Schreibprozesses passiert, ne, du hattest Entzündung in der Pumpe. Wir waren beide im Krankenhaus, wir waren also, wir haben alles für dieses Buch gegeben, uns ging es auch teilweise nicht gut. Und trotzdem glaube ich, dass für unsere Zusammenarbeit auf eine Art hat sie sehr viel inniger und besser gemacht.
Ja.
Aber wenn du jetzt, wenn du jungen Leuten, die auch an diesem Weg stehen und die vielleicht nicht stark sind, die keine Mutter haben, die so neben ihnen und mit ihnen geht. Hast du einen Rat für solche Menschen, wie sie es anfangen können oder wo sie sich irgendwie Kraft holen können oder Begleitung?
Ich wollte ja. Mit diesem Buch ging es mir nie um Profit. Mit diesem Buch ging es mir wirklich darum, etwas zu geben, was mir gefehlt hat. Ja, und ich glaube, du kriegst all deine Antworten in diesem Buch. Ich bin knallehrlich. Ich sag alles. Es gibt kein Tabu in diesem Buch. Wir reden über Sex, wir reden über Penisgröße, all das, was dich nun mal interessiert, was du wissen willst, ja, was ja vielleicht ein Tabuthema ist. Hey, man muss doch mal drüber sprechen. Es ist doch wichtig. Das ist all das, was mir gefehlt hat. Und
Ja.
deswegen ist mein Rat natürlich, lies dieses Buch mal als allererstes. Hol dir daraus die Kraft und du wirst sehen, es lohnt sich am Ende des Tages.
Und du hast auch immer zu mir gesagt, es ist dann wichtig, sich so ein Helferteam zusammenzustellen. Also eventuell, wie gesagt, Gott sei Dank sind die Anlaufstellen heute sehr viel verbreiteter als zu deiner Zeit. Also es gibt mehr professionelle Hilfe auch im Seelenbereich, auch
Ja.
gerade wenn du, das ist natürlich eine große Problematik, wenn du schon erst 16 bist und du eigentlich die Einwilligung deiner Eltern brauchst, aber die vielleicht verweigern. Das ist natürlich eine große Schwierigkeit.
Ja.
Und trotzdem möchte ich dann auch heute für betroffene Angehörige, wie auch immer, ich glaube, auf jeden Fall sich dann an so eine Hilfeorganisation zu wenden und eine Stelle, damit man kann diesen Weg nicht alleine beschreiten.
Ja.
Na, und je jünger du bist, umso mehr Hilfe brauchst du auch dein Team und damit du auch jemanden hast, der mit dem du dich über all diese Dinge austauschen kannst. Ne? Was ist mein Weg? Hormone, ja, nein. Wie werden sie eingestellt? Was muss ich umstellen und so weiter? Und du selber, Ben, hast ja auch. Das ist ja nicht so, alles klar, ich nehme dann Hormone und dann läuft's. Sondern nein, Hormone sind ja so ziemlich das Schwierigste ever.
Ja.
Du hast das am eigenen Leib erlebt, wie verheerend sie auch sein können, ne?
Ja, 100%. Also alleine zu Beginn, wenn du quasi startest und noch Eierstöcke und Gebärmutter hast, hier kämpft Östrogen gegen Testosteron. Auf einmal kommt eine Masse an Testosteron rein und die kämpfen erstmal gegeneinander. Also ich hatte Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen. Ich habe mich gefühlt wie in den Wechseljahren. Ich habe es auch gemerkt, wie es in mir hochkocht. Ich konnte es aber nicht kontrollieren, weil Hormone einfach krass sind. Und das hat wirklich gedauert, mich da vernünftig einzustellen, dass ich einfach auch gelassener werde, dass ich nicht mehr so starke Hitzeschübe habe, Pickel. Ich hatte eine zweite Pubertät, durch die ich gegangen bin. Wirklich mit 24 oder 23 hatte ich noch mal Pickel, als wäre ich irgendwie 13. Das war schlimm. Ja.
Und je nach Altersklasse, ich weiß, du hast mal zu mir gesagt, es gibt natürlich auch die ältere Generation, die erst sehr, sehr viel später erkennt, dass sie eben eigentlich trans ist. Also sagen wir mal mit 50, 60. Und du hast immer zu mir gesagt, so, du kannst halt Größe nicht wieder kleinkloppen. Ne? Oder wie sagt man hier, diesen
Kopf.
Kehlkopf, genau. Alles, was sich ausgeprägt hat und umgekehrt genauso. Ja, also ein 2-Meter-Mann wird auch eine 2-Meter-Frau bleiben,
Ja.
ne?
Ja. Wobei es ja da auch mittlerweile operative Maßnahmen gibt, größer werden, kleiner werden, aber operativ, ja, also mit Schmerzen, mit einem Jahr Rollstuhl oder was auch immer, also was da einfach hintersteckt, das ist
Ich
schon hart.
glaube, was heute trotz der Offenheit Trotz, dass man viel leichter an Informationen kommt, glaube ich aber auch, dass Social Media auf eine Art auch verheerend ist. Und weil der Druck in diesen Gruppen wahnsinnig ist, wie du zu sein hast. Und wenn man aber eigentlich gerade mit sich gar nicht stabil ist und eben auf der Suche danach ist, wer man denn ist, und dann wollen alle mitreden. Und alle haben ihre Meinung dazu und sagen, das musst du aber so machen und so und so und so. Mir wird dann auch manchmal so in Diskussionen so um die Ohren gehauen, naja, aber vielleicht sind sie ja gar nicht sicher, dass sie es sind. Und was ist denn, wenn man das bereut? Was sagst du zu dem Thema, Ben?
Wenn man das bereut, puh, da habe ich mich tatsächlich noch nie mit auseinandergesetzt, weil bei mir alles so klar war. Also das Einzige, was ich bereue, dass ich nicht schon früher gemacht habe, trotz
Ja.
all der Schmerzen. Ich würde es immer wieder machen. Selbst wenn ich jetzt heute vor dem Weg stünde und ich wüsste, ich habe 17 OPs vor mir, ich habe Schmerzen des Todes vor mir und ich wüsste aber, dann bin ich wieder der Mensch, der ich heute bin. Ich würde es machen.
Weißt du, was mir aufgefallen ist? Also erstmal habe ich in diesem Prozess mit dir gelernt, dass diese Ambivalenz und diese Frage nach Identität sehr früh in den Betroffenen verankert ist. Ne? Und das ist dann nicht eine Phase. Das ist, ja, vielleicht im Kindergarten, mein Sohn hat auch, wie seine Schwester, wollte er die Nägel lackieren und ein Röckchen tragen. Das war eine Phase, weil er nachahmen wollte. Aber, und als er diese Phase verlassen hat, hat er nie wieder diese Phase gehabt. Also das heißt, alle Kinder durchlaufen Identitätsphasen. Aber was ich schon in der Recherche zu deinem Thema gemerkt habe, nein, das ist zementiert geradezu. Das ist so, man darf euch glauben. Was ich
Ja.
aber auch glaube, wenn eben ich mich mit dem Thema, wenn Menschen das noch mal anders entscheiden, dann habe ich oft wahrgenommen, dass eigentlich das Ausgangsproblem war eigentlich ein anderes. Die hatten nämlich ein Lebensthema. Sie waren nicht glücklich mit sich und haben darauf keine Antworten gefunden. Und egal, ob du Transmann oder Transfrau oder wie auch immer, du nimmst deinen Scheiß aber ja trotzdem mit. Das eine ist das eine und das andere ist die andere Baustelle. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt hier klar ausdrücke. Was ich sagen will, ist, die Lebensthemen, die dich vorher beschäftigt haben, abseits vom Transleben, die nimmst du auch in dein Transleben mit.
Genau.
Und das kann eben manchmal dazu führen. Und natürlich ist das schwer, wenn man 13 ist, 14 ist und immer noch, ne, genau zu sagen, wer bin ich? Was soll ich werden? Und da braucht es einfach tolle Eltern, tolle Begleitung, tolle Fachleute, die dich auf diesem Weg ganz engmaschig begleiten, damit du für dich zu einem Guten, und wenn du das nicht hast, dann geh eben bitte in diese fachlichen Informationsstellen, die dir helfen können und die mit dir gemeinsam herausfinden, ist das der Weg oder suche ich eigentlich nach anderen Antworten?
Ja, voll, gebe ich dir recht.
Na? So, wir kommen noch mal zu unserem Buchprozess. Du sagtest vorhin so schön, genau, Profit war niemals dein Anliegen. Und das war etwas, was wir beide, nein, wir haben auch keinen Profit gemacht. Denn ja, wir hatten jetzt nicht unbedingt den besten Ratgeber, nicht den besten Agenten. Das dürfen wir hier so verraten. Wir haben uns nicht teuer verkauft. Das war auch etwas, was wir gelernt haben, dass wir da nicht gut für uns gesorgt haben, ne?
Ja, also ich wusste es und weiß es ja tatsächlich noch nicht besser. Ich habe durch dich da eine gewisse Erkenntnis auch erlangt. Und ja, was soll ich dir sagen? Natürlich fühlt man sich da so ein bisschen an der Nase herumgeführt, ne? Schade. Enttäuscht.
Ja,
Menschlich.
wie soll ich das sagen? Als wir unterschrieben haben vor so langer Zeit, da waren wir beide noch nicht hardcore in Verträgen drin. Heute weiß ich natürlich viel mehr, worauf ich achten muss. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, also für mich ist es mein Beruf, auch Ghostwriter zu sein. Ich kann heute mittlerweile viel mehr einschätzen, wie viel Arbeit da drin steckt. dass du warst mein erster großer biografischer Ghostwriting-Auftrag. Das ist auch noch mal eine ganz andere Hausnummer, als würde ich einen Ratgeber schreiben. Aber das erfordert natürlich eine Wochen-, monatelange intensive Arbeit. Ne? Ich bin zu euch gekommen, wir haben Interviews geführt. Ich sage immer Blut, Schweiß und Tränen. Ne? Viel Schreibarbeit. Wir waren beide im Krankenhaus und haben trotzdem weitergeschrieben, weil wir Abgabetermine hatten. Wir hatten Fieberinfektionen und
Ja, und eine zweite Therapie war das für mich, weil ich musste in so viele Themen nochmal so tief rein, die ich längst weggesperrt hatte, die wir aber nochmal rausgekramt haben, was natürlich auch unheimlich schmerzhaft war, ne?
ja.
Also das war schon krass. Und das Einzige, wenn ich jetzt wirklich einfach das Honorar mal betrachte, was tröstet, ist, dass wir was geschaffen haben, was Menschen hilft. Und wir beide haben uns kennengelernt.
Und Ben, das ist wirklich, das trägt mich heute auch noch. Bis heute sprechen mich Menschen an und sagen, danke für dieses Buch. Ich bin so froh, dass wir uns begegnet sind, dass wir uns bis heute wertschätzen. Also, das ist sozusagen ein Sonderhonorar
Ja,
in
genau.
Menschlichkeit. Aber in der Tat, ich brauche nur auf unsere über 700 Rezensionen zu gucken, die zu 90% positiv sind und wo Leute einfach sich bedanken und sagen, dieses Buch hat mir ein Stück weit geholfen. Und das erfüllt mich mit großer Freude.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, die teils negativen Rezensionen, ja, sind ja manchmal auch gewissen Shitstorms geschuldet, denen ich nun mal ausgesetzt bin in der
Als
Öffentlichkeit.
Influencer, ne?
Genau, den bin ich einfach ausgesetzt als öffentliche Person. Und ja, dann möchte man mir auf Deutsch gesagt auch mal an die Karre pissen, indem man einfach was schreibt, obwohl man das Buch noch nicht einmal gelesen hat.
Da wirfst du mir wieder ein gutes Stichwort zu. Seitdem hat sich dein Leben ja auch sehr verändert. Eine Weile sah es so aus, als würdest du sozusagen als Fernsehstar, ne? Aber du hast festgestellt, das ist nicht immer deine Welt.
Ich sehe mich nach wie vor in dieser Welt. Also ich glaube, ich bin entertaining und ich glaube, ich könnte sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Menschen entertainen. Aber meine Werte sind mir halt wichtiger als gewisse andere Themen. Und wenn ich sehe, wie auch gerade die Fernsehbranche sich verändert hat und dass du musst vor der Kamera bumsen, du musst kotzen, dich prügeln, asozial sein, Leute beschimpfen, damit du Sendezeit bekommst. Und da sage ich ganz klar, das bin ich nicht. So, und wenn es nur damit eine gewisse Plattform gibt, dann ist es halt nicht meine. Ganz einfach. Also da bin ich mir lieber treu. Ich bin der, der ich bin. Ich bin ein guter Mensch.
Wir
Ich habe
erzählen, wir
Werte.
erklären noch mal den Leuten, die zuhören. Du hast mit Sissi im Sommerhaus der Stars und ihr war
Genau.
total beliebt.
Ja.
Und ich habe viele Kommentare und wir haben mit euch gefiebert. Aber in der Tat, die haben euch sozusagen, ihr wart zu lieb, ne? Ihr wart zu nett. Ihr wart als Paar, seid ihr so großartig und feinfühlig und liebevoll gewesen. Und andere. Ja, die waren ganz entsetzlich.
Ja, was sehen die Menschen denn gerne? Liebe und Hass, ne? Also deswegen lieben uns die Menschen auch, weil das ist halt das Thema Liebe. So, wir lieben uns und das ist auch wirklich echt. Wir haben auch unsere Macken, wir haben auch unsere Fights, aber es ist halt wirklich echt. Und ja, auf der anderen Seite Hass, Streit, ja, das guckt man sich halt gerne an, damit man mit dem eigenen unzufriedenen Leben ein bisschen zufriedener ist, ne? Wenn man sieht, guck mal, die sind viel schlimmer. Ja, und dementsprechend, wenn du nicht entsprechend polarisierst, dann kann es halt sein, dass du einfach keine Plattform bekommst. Und dann kannst du dich entscheiden, möchte ich jetzt eine Rolle spielen, um Reichweite zu generieren, oder bleibe ich mir selber treu? Ja, und setze vor allem keine Bilder ins Internet, für die ich mich irgendwann mal schäme. Das ist eine klare Entscheidung.
Was ich für unser Buch einfach auch sagen kann, und ich glaube, da sind wir, ticken wir auch gleich, wir würden es gar nicht so viel anders schreiben heute, ne?
Nein, es ist alles drin, würde ich sagen. Na, mit der Erfahrung von heute könnten wir natürlich, wir könnten es noch länger gestalten.
Ja,
Wir könnten noch mehr.
wir würden es dicker machen, in der Tat. Wir hoffen natürlich auch irgendwie, könnte es nämlich auch zu einem zweiten Teil kommen, den wir dann aber besser honorieren lassen würden. Erstmal, keine Frage, ratzestolz bin ich als Autorin auf diesen roten Spiegel-Bestseller-Aufkleber. Und diese Geschichte müssen wir einfach noch mal erzählen, weil wir hatten ja so ein Arschglück. Also wir sind sowas von am Rande. Unser Buch wäre auch wahrscheinlich noch weit, weit, weit erfolgreicher geworden. Ich muss jetzt mal erklären. Unsere Premierenlesung in Düsseldorf, in einem der größten Buchhandlungen ever, ist nämlich am 27. Februar 2020 gewesen. Und wenn ihr mithört, hä, Februar, März 2020? Genau, unser Buch ist eine Woche vorm Lockdown rausgekommen.
Ja, so
Und ich
krass.
glaube, es gab diese Veranstaltung und Berlin. Da
Eine in
warst du noch in
Berlin.
Berlin.
Genau.
Und wir hatten eigentlich eine Tour geplant, eine Lesetour. Und auch das interessant. Das müssen wir jetzt unbedingt aus unserem Nähkästchen noch. Ich erinnere das so gerne. Du wolltest ja erst gar nicht selber lesen, Ben, ne?
Nee. Ich schäme mich immer so. Ich
Und
war
dann
gar
haben wir nämlich
nicht.
gesagt, okay, ich komme, ich moderiere das.
Was ja auch gut war, weil ich war ja wieder den Tränen nah. Du hast mich ja wieder den. Also, es war ja einfach, es ist einfach ein sehr emotionales Ding. Ne? Das Buch hat ja drei Emotionen. Das war mir ja sehr wichtig. Du sollst lachen, du sollst weinen und du sollst eine gewisse Erkenntnis mitnehmen. Du sollst auch was lernen. Und ja, das geht natürlich auch an mir nicht vorbei. Also als wir da saßen und du hast gelesen und dann kam es zu gewissen Themen, dann ich könnte es nicht lesen, weil ich würde einfach nur weinen müssen. Ja? Die Danksagung an meine Mama, die kann ich bis heute nicht lesen. Ich kann sie nicht lesen.
Und das war aber, das ist wirklich sensationell, sage ich jetzt mal, wie wir in diesem Prozess zusammengewachsen sind. Und deswegen war auch klar, was müssen wir tun, wie müssen wir uns auf diese Lesung vorbereiten. Und komischerweise kann ich ja dann eine ganz gute Rampensau sein und habe dann trotzdem auch die Distanz dazu. Also, ne? Auch wenn geweint wird. Aber das war ja in der Tat auch nochmal, da kam eben dass diese sportliche Chose so tief auch noch bei dir reingeht. Das zeigte sich in dieser Zeit, ne?
Ja, das war mir selber nicht bewusst, dass das so tief in mir sitzt und dass Frau Schäfer, ja, Gertrud Schäfer, so heißt es ja, dass meine Trainerin eigentlich so eine wichtige Rolle irgendwie in meinem Leben spielt und irgendwo auch immer noch, obwohl wir kaum Kontakt haben, so ein wichtiger Mensch für mich ist. Also mich so massiv geprägt hat, weil sie mich auch einfach immer so genommen hat, wie ich war, ne?
Also, um das auch nochmal einzufügen, genau, im Verlag ging es ein bisschen wild zu, unser Agent war keine Bombe, aber wir beide haben immer unser Ding gemacht und waren immer füreinander. Und deswegen haben wir auch gesagt, so, wir wollen aber unbedingt, dass das ein Erfolg wird und dass das in die Welt kommt. Und Düsseldorf war schon irgendwie so eine Sternstunde. Da haben wir ja auch noch nichts von der Pandemie geahnt. Wir
Ja.
hätten eigentlich, war dann verabredet, alles klar, wir lesen in Kiel, wir lesen da, ne? Wir sollten durch die Hugendubelhäuser ziehen und durch andere Buchhandlungen. So, und eine Woche, und durch deinen Erfolg auch als Influencer war natürlich auch klar, du kannst deine Fans informieren. Und das hat uns ein bisschen den Arsch gerettet, sage ich jetzt mal so ganz knallhart, weil wir sind ausreichend vorbestellt worden. Und
Ja.
das hat uns gleich in der ersten Woche in die Spiegelliste geknallt.
Ja.
Und wenn wir das nicht gehabt hätten, wären wir da leider nie gelandet. Aber es gab ja gerade so eine Diskussion, wir finden die Aufkleber sehr hässlich, die pulen wir ab. Eine Buchhandlung hat ganz prominent gesagt, wir finden das doof. Aber ich will euch was sagen, Spiegel-Bestseller-Aufkleber sind für Autoren und Co-Autoren total wichtig.
Ja, ich
Also
bin super stolz.
wir sind stolz, das ist unser Gold, was wir auf dem Kopf
Ja,
tragen und
wir
im
sind
Herzen.
stolz.
Ja, und das wollen wir nicht weggenommen bekommen, weil Buchhonorare sind nicht immer so goldig. Aber das trage ich wie ein eine Monstranz vor mir her. Und ja, dass wir beide das so geschafft haben, ne?
Wir
Das.
waren aber auch einfach ein Mega-Team. Wir haben ja wirklich sehr viel. Ich meine, du hast mir erzählt, wie du mit anderen gemeinsam gearbeitet hast, ja, die du vielleicht in der Zeit zweimal gesprochen hast. Und wir haben ja wirklich sehr intensiv, sehr viel, sehr oft, sehr lange gesprochen, damit das auch wirklich ja mit Leben gefüllt wird, und damit das meine Worte werden, damit das meine Geschichte einfach wird. Ja, das ist ja das Wertvollste, was ich eigentlich zu geben hatte und
Und
habe.
Ben, du wirfst mir gerade noch mal ein ganz gutes Stichwort hin. Ich sehe mich ja auch immer als Anwältin eurer Geschichte. Also es ist klar, aus dramaturgischer Sicht, also Verlage, Leser oder so, die wollen manchmal was extra. Aber ich meine, ehrlich gesagt, mehr als über seinen Penis zu sprechen, der aufgebaut wird und dies und das und jenes. Viel wichtiger ist oft in so einem Prozess, was müssen wir denn weglassen, um dich zu schützen? Was hat die Öffentlichkeit nicht verdient? Ne? Also welche Details? Man teilt ja schon bis ins Allerletzte. Und das ist auch wichtig. Und du bist auch eher ein Mensch, der sehr offen ist. Und
Ja.
das war sowieso, also ich sage ja, mit einem wildfremden Menschen über Sex zu sprechen. Und ich könnte seine Mutter sein, kann ich euch mal sagen. Aber ich glaube, dass genau dieser Altersunterschied auch in dem Fall sehr förderlich war. Also ich bin keine 30-jährige Sexbombe mit langen blonden Haaren. Das hätte unseren Prozess gestört. Ne? Also
Glaube
so
auch.
hatte ich irgendwie was Mütterliches. Und ich bin eben da auch. Man darf auch keine Angst haben, Dinge anzusprechen, weil in der Tat, es gibt natürlich auch andere Menschen, mit denen ich arbeite, die sind nicht so offen wie Ben. Ne? Also du hast mir meine Arbeit total leicht gemacht, aber die anderen, es sind ja auch introvertierte, schüchterne oder die zum ersten Mal vor mir sitzen und ganz tiefe, schwere Dinge aus ihrem Leben erzählen. Und dann müssen wir herausarbeiten, ich habe da einfach eine große Verantwortung. Ne? Weil was in der Welt ist, ist in der Welt. Und das kannst du nicht wieder einfangen. Und ich möchte ja auch nicht, dass es jemandem damit schlechter geht, um Gottes Willen, oder dass er bereut oder wie auch immer. Und das war bei uns sehr einfach, weil wir haben einfach drüber gesprochen. Aber wenn andere Menschen plötzlich mir Dinge erzählen, wo ich denke, oh, das hat da nichts drin zu suchen, dann müssen wir das auch zusammen erarbeiten.
Absolut, 100%.
Na, weil wir müssen nur überlegen, so, was können die Journalisten erfragen, was können die von dir wollen oder so. Ich weiß auch noch, also ich habe ja auch mit Bens jetziger Frau, Sissy, so, wir müssen uns immer überlegen, was wollen die Leute wissen? Und es ist doch wie ein Amen in der Kirche, wenn aus einer Frau ein Mann wird und er bekommt einen Penis, dann wollen alle wissen, wie ist der erste Sex? Das war uns klar.
Das war uns klar. Und was sollen wir euch sagen? Er ist nicht anders. Rein raus.
Aber natürlich musste ich dann eben auch mit Sissy sprechen und wir haben 3 Stunden geratscht wie alte Bekannte. Aber als ich dann einen Text daraus machte, und das finde ich auch nochmal vielleicht für euch als Information ganz interessant, seine Geschichte gedruckt als Text zu sehen, das hat eine unglaubliche Wirkung. Und das tut auch weh und das ist so, und man hat so ein Gefühl, aber das habe ich doch gar nicht gesagt. Doch, soll ich dir mal das Transkript zeigen? Und dann hat Sissy gesagt, das dürfen meine Eltern nicht so lesen. Und das ist nämlich auch, was sagen denn die anderen dazu? Und dann haben wir uns einfach nochmal daran gesetzt und eine Fassung geschrieben, wo sie auch gut mitleben konnte, wo sie, ne, wo du mit gut leben konntest und so weiter.
Ja, wichtig. Ganz
Und
wichtig.
total, weil man muss schon irgendwie Ja sagen, auch zu seinem Thema und so weiter. Und manche Dinge, die bleiben bei uns. So, Ben, um nochmal den Haken zu Sissy und zu dir. Du bist jetzt verheiratet. Das wird dir ganz oft gefragt, diese Frage, wenn man einen Partner sucht, wann sagt man es ihm? Ne? Da hast du immer eine gute Antwort. Also wenn man also ein Transmensch ist, man hatte vielleicht diese Veränderung schon gehabt, aber es kommt zu einem Date, wann würde man es sagen?
Da habe ich tatsächlich sogar mal ein Video drüber gemacht. Also jetzt hatte ich natürlich in meinem Fall das große Glück, ich war ja in der Öffentlichkeit, ich musste gar nichts sagen. Also Sissi wusste Bescheid. Ich bin aber mal darauf eingegangen, wann würde ich es denn sagen, wenn ich nicht in der Öffentlichkeit stehen würde? Ich würde die Person erstmal kennenlernen, ja, und ich springe ja nicht direkt mit ihr ins Bett oder küsse sie oder wie auch immer, aber ich muss doch auch erstmal gucken, ist das was? Ich muss doch hier nicht direkt mein Innerstes nach außen kehren. Heißt, wir können uns doch erstmal treffen als zwei Menschen. Und schauen, ist da eine Anziehung, ist da Interesse aneinander? Ja, und dann können ruhig ein, zwei, drei Treffen ins Land ziehen, meiner Meinung nach, wo man sich erstmal auf einfach normaler Ebene menschlich kennenlernt. Und dann kann man es ja sagen. Also ich würde jetzt natürlich nicht mit der Person ins Bett hüpfen und dann sagen, hör mal, übrigens, ne, ich war mal so und so. Das nicht, aber ich würde schon daten und dann irgendwie erstmal nach zwei, drei Dates, wenn ich merke, okay, ich habe hier auch mehr Interesse und da ist ein gewisser Vibe und die Person hat mich und meinen Charakter jetzt kennengelernt und stempelt mich nicht ab aufgrund einer einzigen Information, dann würde ich das sagen. Aber nicht von Anfang, also ich für mich nicht von Anfang an. Warum? Warum? Muss ich nicht.
Sehr gut. Ben, was mich immer, also der Verlag hätte sich ja gewünscht, dass du eher so als Transaktivist aufgebaut wirst und du hast immer gesagt, das bin ich nicht.
Ja.
Ne, das geht mir in Teilen auch auf dem Sender. Sie wollten auch die Flagge aufs Cover machen. Das war auch noch die Cover-Diskussion, war auch sehr interessant. Aber was mich immer beeindruckt hat und was ich auch behalten habe, ist, du möchtest als Mensch gesehen werden und nicht als männlich-weiblich, sondern als Mensch. Wenn du jetzt mal die Jahre nach unserer Buchveröffentlichung, hat sich auch viel bei dir im Leben getan, wie weit bist du in deinem Menschsein angekommen?
Ach, ich bin total bei mir, Alex. Ich bin so bei mir und ich habe ja immer gesagt, ich bin irgendwie Aktivist, indem ich einfach nur ich selbst bin. Also ich mache irgendwie mein Ding und dabei inspiriere ich Menschen und das ist auch sehr schön. Ich bin aber jetzt nicht so proaktiv, dass ich mit der Flagge auf dem Truck stehe und wedel. Das bin ich halt einfach nicht. Bin ich so bunt und in dieser Community. Ich bin einfach nur ein Mann, der glücklich ist am Ende des Tages. Jetzt ist es aber so, über die letzten Jahre bin ich immer mal wieder etwas lauter geworden und habe auch hier und da mal ein Video veröffentlicht zu dem Thema, einfach weil ich gemerkt habe, dass da ein gewisser Wandel ist und dass die falschen Menschen meiner Meinung nach laut sind. Also diese, wie habe ich sie genannt, so extreme Aktivisten. Ja, die sind so extrem in ihrem Handeln. Also im Prinzip, und damit stecken die mich auch in eine Schublade, in der ich gar nicht bin und gar nicht sein will. Also die heben das Thema Trans auf irgendwie eine andere Ebene, ja. Deswegen war ich der Meinung, ich muss hier und da vielleicht jetzt mal was sagen, um einfach zu zeigen, hey, das ist nicht alles trans. Ja, der ist vielleicht trans, meinetwegen, der ist bunt, der ist laut, ist verrückt, aber ich bin doch ganz normaler Kerl und das kann ich auch zeigen und das ist eben auch trans. Also auch das ist vielseitig und auch das ist nicht in eine Schublade zu stecken.
Wir beide träumen ja schon von einem zweiten Buch mal oder einem dritten. Du hast
Ja.
gesagt, du würdest unbedingt auch gerne ein Kinderbuch schreiben.
Sehr
Und
gerne.
Kinder ist das Stichwort, genau. Ihr
Ja.
wollt jetzt ein bisschen irgendwann in ein, zwei Jahren in eine Familienphase gehen, ne? Denkst du, dann kommen wir wieder zusammen, um das zweite Buch zu schreiben?
Alex, ich glaube, das ist auch ein Thema, das viele Menschen interessiert. Wie machen die das? Welche Herausforderungen gibt es da speziell jetzt auch bei uns? Und auch darüber gibt es wieder kein Buch, wo ich Hilfe bekommen könnte, ja, welche Phasen du durchleben musst und durchlaufen musst und was so die Dinge sind, mit denen man sich beschäftigt. Und ja, wir sind genau an dem Punkt jetzt, dass wir darüber sprechen, intensiver auch darüber sprechen, weil wir haben ja unser Häuschen, das Fundament steht, wir wollen jetzt hier und da noch das Finanzielle besser regeln, dass das einfach auch alles 100% läuft, dass man sich keine Gedanken machen muss. Aber eins ist klar, wir möchten Familie, wir möchten eigene Kinder. Und das auch nicht mehr auf die lange Bank schieben. Ne? Und um auf deine Frage zurückkommen, ich würde es mir wünschen, dass wir uns wieder zusammensetzen und dass wir wieder einen Spiegel-Bestseller ohne Corona-Pandemie auf den Markt bringen und dann im besten Fall natürlich auch durch Deutschland ziehen und für
Also
dich.
das ist in der Tat etwas, was dem traure ich auch noch nach, weil wir hätten eine sehr geile Leserunde gemacht durch ganz Deutschland. Wir hätten vielleicht auf der Buchmesse signiert. Ich
Ja.
natürlich im Hintergrund, weil ich bin ja nur die Ghostwriterin.
Für mich wärst du
Aber
an meiner Seite, das weißt du doch. Du wärst mit vorne gewesen bei mir.
Und das geht jetzt mal raus an alle Verlagsliteraturagenten und Verlage. Wir sind bereit für einen zweiten Streich, aber kommt uns bitte nicht mit schlechten Honorarvorstellungen. Wir sind nämlich schlauer geworden. Aber natürlich, das finde ich eben so wunderbar. Genau, nur wir beide würden dieses Buch zusammen machen.
Ja, ich würde nie auf die Idee kommen, das mit wem anders zu machen. Das ist das Witzige, weil wir uns so gut kennen und weil du mich kennst. Warum sollte ich auch? Also ich wüsste gar nicht, wieso sollte ich überhaupt? Für mich ist ganz, ganz klar, wenn ein Buch, dann mit dir, ja? Und gerne mit Sissi gemeinsam, weil auch Sissi hat natürlich was dazu zu sagen. Na, sie
Auf
betrifft
jeden
das ja
Fall.
auch. Also ich stelle mir vor, ein Buch von Sissi und mir oder über Sissi und mich auf diesem Weg in die Ehe mit all den Krisen, den Depressionen und was ich nicht alles so mitgebracht habe, auch die Hürden, die wir gemeistert haben, bis hin zur hoffentlich irgendwann glücklichen Familie, ist doch total lesenswert, oder?
100 Pro. Außerdem wissen wir ja schon, dass es mindestens zwei Bücher werden. Einmal die sehr interessante Influencer-Welt.
Oh ja.
Und, aber es ist interessant, es kommen so viele Bücher. Es gibt eben, wie gesagt, viele Trans-Bücher, viel über das Thema. Was ich toll finde, es gibt mehr Bücher über Kinder, über Teenager und so weiter, die betroffen sind. Also Eltern haben es ein bisschen ein Stück leichter, sich Informationen zu besorgen. Aber wie du vorhin auch schon sagtest, also viele gehen nicht ans Eingemachte, aber viele Betroffene brauchen unbedingt auch die technische Anleitung, ne?
Wir brauchen die Transparenz und zwar in jeder Hinsicht. Und auch das Thema Babys ist ja eine Sache. Ja, wie denn jetzt? Ja, was denn jetzt? Worauf muss ich denn achten? Ja. I tell you.
Dann haben wir soeben ein neues Date abgemacht und wir sind ganz gespannt drauf. Erstmal, haben wir noch etwas nicht gesagt?
Boah, wir haben viel gesprochen, ne? Ich weiß es gar nicht.
Ich bin so froh, dass wir endlich zu diesem Podcast zusammengekommen sind. Und die Frage wird eben sein, wenn ihr euch das interessiert, schreibt uns, wenn Fragen aufkommen, schreibt uns, schreibt Flausch, Prosowski, Mail, findet ihr alles in den Shownotes. Benjamin findet man auf Instagram.
Ja.
Wo noch? Noch woanders? Nein.
Nein, ich bin zu alt für TikTok. Ich habe damit angefangen und dann dachte ich so, boah, nee, das bin ich nicht, ich habe gar keinen Bock darauf. Also ich bin auf Instagram und klassisch per Mail.
Also, wenn ihr jemanden habt in eurem Umfeld, dem dieses Buch helfen könnte, das ist auch etwas, was ich großartig finde. Der Buchmarkt ist ja eigentlich ein sich total schnell drehender, aber wir haben einen Longseller geschaffen. Also,
Ja.
das freut mich so sehr, weil es wirklich einfach noch hilfreich ist, ne? Weil es Menschen immer noch auf ihrem Weg hilft. Und das ist jetzt unser schönes Schlusswort. Möge unser Buch noch lange im Buch Kosmos unterwegs sein und anderen Menschen helfen auf ihrem Weg. Und ich freue mich wie Bolle, dass du heute hier warst und bedanke mich ganz doll, Ben.
Dankeschön.
Danke, dass du dir Zeit für den Schreibflausch genommen hast. Wenn dir der Podcast gut tut, freue ich mich sehr über eine Rezension und ein paar Sterne. Und darüber, wenn du ihn weiterempfiehlst. Über meinen Newsletter bleibst du mit mir in Verbindung und verpasst keine Workshops, Termine oder Buchtipps. Und wenn du dir Begleitung wünschst, kannst du auch direkt mit mir arbeiten. Alle Infos findest du dazu in den Shownotes. Mach es dir schreibflauschig. Bis bald.